Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 18. November 2024. Ihnen allen wünsche ich einen schwungvollen und zuversichtlichen Start in die neue Woche. Wir haben das mit den Kindern gestern, mit den beiden Ältesten begonnen im Kino. Und zwar haben wir uns angeschaut den neuen Gladiator-Film von Ridley Scott. Und glauben Sie nichts, was darüber in den Medien bis jetzt geschrieben wurde. Es gab ja, es hagelte geradezu Verrisse. Doch ich sage Ihnen als Befürworter des ersten Gladiator-Films. Ich habe damals sogar in Rom Ridley Scott, Connie Nielsen und Russell Crowe interviewen dürfen. Das war ein tolles Highlight gewissermaßen nach meiner ja fast schon zu Ende gehenden Filmkritikerlaufbahn, weil ich war damals eigentlich gar nicht mehr Filmkritiker, sondern schon Chefredaktor beim Magazin des Tagesanzeigers. Nein, der Gladiator 2 ist besser als der erste. Natürlich, blutiges Sandalenspektakel im Sand der Arenen. Selbstverständlich, das ist natürlich dieses Zirkuselement, das ja schon in der römischen Antike entsprechend eingesetzt wurde. Davon, das schlachtet natürlich Ridley Scott aus, um es gleichzeitig auch zu entlarven. Aber selbstverständlich, das ist ein Unterhaltungsfilm der obersten Hubraumklasse. Aber die Handlung, vor allem der Schluss, viel besser als beim ersten Gladiator. Und obwohl natürlich mit Russell Crowe ein toller Hauptdarsteller zur Verfügung stand, auch damals noch Richard Harris in der Rolle des Marc Aurel und Joaquin Phoenix als Commodus, dessen Sohn mit höchst fragwürdigem Charakter, die Besetzung ganz ausgezeichnet, obwohl vielleicht diese herausragenden Namen nicht mehr in dieser Dichte vorhanden waren. Denzel Washington überzeugt als Gladiatorenhändler und aufstrebender Machiavellist, dann Paul Mescal in der überraschenden Rolle mit Bezügen zum ersten Teil, die Hauptfigur, ein numidischer Kämpfer, ein Krieger, der in Gefangenschaft gerät und ebenso in die Mühlen des Gladiatorenkampfs. Und schließlich Pedro Pascal in der Rolle eines, könnte man sagen, Maximus-artigen Generals auf römischer Seite, aber eben eines Generals, der noch die Ideale Roms in sich trägt. Ein wirklich spektakulärer Unterhaltungsfilm. Ridley Scott mit 86 Jahren ist ihm das noch gelungen. Und viel besser zieht er sich hier aus der Affäre als unlängst bei Napoleon. Das für mich eine Enttäuschung, trotz dem ganz großen Stoff und auch brillanten Darstellern. Also schauen Sie sich das an, wenn Sie ein Flair für diese Römerfilme haben. Ich war ja schon begeistert bei Gladiator 1, aber der zweite, der ist meines Erachtens einfach noch besser gelungen. Und ich verstehe nicht ganz, warum unsere Journalistenkollegen da dermaßen negativ darüber schreiben. Und aus aktuellem Anlass darf ich Ihnen auch gleich noch ein Buch empfehlen. Barry Strauss, Die Geburt des römischen Kaiserreichs, Antonius, Kleopatra, Octavian und die Schlacht bei Actium. Aber es ist eigentlich noch viel mehr, diese Schlacht bei Actium 31 vor Christus ist für den Autor Barry Strauss, der an den besten amerikanischen Universitäten lehrt, diese Schlacht bei Actium war sozusagen auch eine Art Weichenstellung für die nachmalige Entwicklung Europas. Wenn damals nicht Octavius, Gaius Octavius, der spätere Augustus, gewonnen hätte gegen den eigentlich als Heerführer renommierteren Marcus Antonius und dessen brillante Königinnen geliebte Kleopatra, wenn Augustus, der spätere, nicht gewonnen hätte. Da müssen Sie sich vorstellen, hätte natürlich die ganze europäische Geschichte einen anderen Verlauf genommen, weil dann der Schwerpunkt des Römischen Reichs in Alexandria gelegen wäre, sozusagen im Osten des Mittelmeerraums. Und vielleicht hätte die Entwicklung in Richtung Byzanz schon viel früher stattgefunden. Und im Westen hätte man sich weniger eingehend mit den Germanen beschäftigt und mit all den, ja, europäischen Volksstämmen oder westeuropäischen Volksstämmen, die dann die Geschichte unseres so kriegerischen, aber eben auch faszinierenden Kontinents bestimmt haben. Sehr interessant, toll geschrieben, Barry Strauss. Sie sehen es, ich bin sofort inspiriert worden davon, dem Film, den ich wirklich Ihnen empfehlen darf. Steigen wir ein in die Medien. Es gibt einiges aufzuarbeiten, und zwar sowohl was die heutigen Ausgaben angeht, wie auch die des Wochenendes. Russlands größter Angriff seit Monaten, der Zeitpunkt der Attacke ist bewusst gewählt. Moskau lässt Kamikaze-Drohnen, Raketen und Marschflugkörper auf die ukrainischen Städte regnen. Kiew gerät zu Beginn des Winters weiter unter Druck, erhält nun aber unerwartete Schützenhilfe aus Washington. Die Amerikaner, Joe Biden, die abtretende Regierung, noch ein folgenschwerer Entscheid, aus meiner Sicht fragwürdig, aber selbstverständlich im Rahmen der Verfassung. Biden eskaliert diesen Krieg jetzt noch einmal von amerikanischer Seite, antwortend auf diese russischen Angriffe, die, wie man schreibt, 7 zivile Tote gefordert haben. Interessant, dass hier jeder Tote sofort gemeldet wird. Im Gazastreifen ist das nicht der Fall. Wenn da über die toten Zivilisten geschrieben wird, ja, in keinem Verhältnis stehen da zur Zahl der getöteten Kämpfer. Im Gazastreifen ist es ja genau umgekehrt wie in der Ukraine, obwohl unsere Medien gleichsam das Gegenteil ihnen zu verklicken versuchen. Nun also, Biden erlaubt der Zelensky-Regierung den Einsatz weitreichender Waffen, und umso mehr muss sich die Schweiz fernhalten von der Europäischen Union, von Deutschland und von der NATO. Kommt darauf dann auch noch zu sprechen, denn im Sog nun dieser amerikanischen Eskalation trommeln ja auch deutsche Politiker, Friedrich Merz, wir haben darüber gesprochen, wer Merz wählt, wählt den Krieg. Er möchte ebenfalls Mittelstreckenwaffen mit hoher Reichweite an die Ukraine liefern. Die NATO sowieso ein Kriegsbündnis im Moment mit meines Erachtens ohnehin sehr fadenscheinigem und auch gefährlichem Nicht-Auftrag, könnte man fast sagen, in den letzten Jahren zusehends wildernd und ausgreifend in Erscheinung getreten. Also während da draußen der Krieg tobt, kann es für die Schweiz nur eine Losung geben: halt dich raus aus fremden Händen. Auf keinen Fall, das wäre der größte Fehler, dürfen wir uns noch näher an diese EU heranbewegen, uns gar institutionell anbinden lassen. Und auch die NATO, da wird immer wieder gefaselt auf der Stufe unserer Staatsführung bis auf an die Führungsspitzen unserer Armee. Das ist hochgefährlich für unser Land. Und wenn wir bei der EU sind, dann gleich noch die nächste Schlagzeile der Neuen Zürcher Zeitung heute Morgen: eine automatische Rechtsübernahme kommt für die Kantone nicht in Frage. Der Aargauer Landammann Markus Diet mit der Partei glaubt an einen guten Deal mit der EU. Erstens, diese Kantonaldirektorenkonferenz, KDK, ist für mich ein Gremium von höchst fragwürdiger Legitimation. Was organisieren die sich eigentlich körperschaftlich als politischer Faktor? Das ist ohne jegliche Legitimation, wird hier sozusagen eine Art Führungsebene oder eine inoffizielle Führungsebene installiert, mit Softpower, mit rhetorischer Power, könnte man sagen, oder zumindest mit rhetorischem Gewicht. Wie viel das dann wert ist, kann jeder selber beurteilen. Und Markus Diet, der Kantonspräsident, spricht sich jetzt da aus für, ja, diese Verträge, für das Verhandlungsmandat, und damit bewegt er sich synchron zur Bundesrätin und Bundespräsidentin Amherd, die jetzt darauf drängt, noch bis Ende Jahr dieses Verhandlungsmandat zu unterzeichnen. Warum drängt sie darauf? Ja, damit ihre Unterschrift noch unter diesem Wischpapier dann stehen wird. Da sehen Sie einmal, wie unsachlich unsere Politiker in Bern vorgehen. Da geht es einfach um so einen symbolischen Akt. Sie will jetzt einfach noch den den Stempel aufdrücken. Und Ihr Gefolgsmann da der Mitte aus dem Kanton Aargau, der souffliert Ihr da also keine Macht, diesen Kantonalkonferenzen, da diesen Pseudogremien. Das ist bereits eine Art Anmaßung, bereits ein Vorgeschmack auf das, was uns drohen wird, wenn die EU diese Verträge tatsächlich durchdrücken kann, dass eben die Macht, die Souveränität, der Einfluss, die Lufthoheit auch in den Medien immer mehr von den Bürgern vom Souverän weggeht nach Brüssel. Der größte Fehler, ich wiederhole das, der größte Fehler, den wir jetzt machen können in der Schweiz, ist eine weitere Annäherung an die EU, an eine EU, die vielleicht die nächsten 10 Jahre in dieser Form gar nicht überleben wird. Und wir werden nach dem Brexit noch weitere Austritte sehen. Und vielleicht nicht zuletzt den Austritt der Bundesrepublik Deutschland, weil es einfach an Geld fehlt, meine Damen und Herren. Und diese Art von Souveränitätsverlotterung, die da stattfindet in der Schweiz, ist eine Riesengefahr. Nämlich nicht nur bei der EU, sondern auch bei der NATO sind wir eigentlich komplett verrückt geworden in der Schweiz, dass wir unsere Neutralität aufgeben, dass wir es zulassen, dass der Bundesrat unsere Neutralität aufgibt, denn die Neutralität ist das, was die Schweiz wertvoll macht, auch in den Augen anderer Länder. Ja, wer soll denn die Welt retten in kriegerischen Zeiten, wenn es keine Schweiz mehr gibt, wo sich die Kriegshähne, die Streithähne, die Kriegsparteien treffen können, um von den Waffen, um nicht mehr die Waffen sprechen zu lassen, sondern die Diplomatie. Das ist doch der Wert der Schweiz und übrigens auch die Bedeutung der Schweiz, dass man die Schweiz in Ruhe gelassen hat, dass man ihr einen bestimmten Wohlstand auch zugebilligt hat. Wenn die Neutralität weg ist und sie ist schon stark havariert, meine Damen und Herren, dann verliert unser Land seine Bedeutung und seinen Wert auch in den Augen anderer Länder. Mit der Gefahr, dass die uns dann vollends ausplündern werden. Hat man sich das eigentlich schon mal überlegt? Ist das ein Gedanke, der in den Wandelgängen und den geschlossenen Abteilungen Bundeswehrs überhaupt einmal in Erwägung gezogen wird? Brandgefährlich. Trumps Plan hat einen Haken. Die Neue Zürcher Zeitung macht sich Sorgen darüber, dass nun, beziehungsweise ob nun, die NZZ ein bisschen verwirrt, weil ja Donald Trump nicht auf der Linie der NZZ ist, was den Krieg in der Ukraine angeht. Und wenn Sie jetzt natürlich anfangen, den amerikanischen Präsidenten zu kritisieren, dann müssen Sie sich plötzlich des Anti-Amerikanismus verdächtigen, wie Sie es ja mit allen tun, die sich erlauben, gelegentlich Kritik an unseren amerikanischen Freunden anzubringen. Dann der Tagesanzeiger von heute. Ja, nicht viel Spannendes vorne drauf. Biden genehmigt Einsatz von Raketen in Russland. Das ist die wichtige Nachricht, die jetzt natürlich, die es zu berücksichtigen gilt. Zürcher Politik will viel mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden als bisher. Zusammen natürlich mit der Massenzuwanderung aus der EU von vielen Ärzten wird das ja zu interessanten Entwicklungen hier führen können. Dann habe ich in der Süddeutschen Zeitung noch eine interessante Meldung gelesen. US-Regierung, Trump-Regierung will die Banken entfesseln. Der künftige US-Präsident möchte die Regeln für den Finanzsektor lockern. Das sollte man sich auch in der Schweiz genau anschauen. Dann, Sonntagsblick. Die Schweiz sollte der NATO beitreten. Donald Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton im Exklusivinterview. Ja, der Sicherheitsberater war ein Unsicherheitsfaktor in der letzten Trump-Regierung. John Bolton, ein ganz extremer Mann. Ich habe ihn mal kennengelernt. Wir haben zusammen gefrühstückt. In Washington, ich habe immer scherzhaft gesagt, John Bolton, der greift schon ein Land an, bevor er überhaupt dessen Name richtig aussprechen kann. Das ist ein bisschen übertrieben, aber nur ein bisschen übertrieben. Ein sprungbereiter, neokonservativer Kreuzzügler, den Trump aus für mich unerfindlichen Gründen in seine erste Regierung genommen hat. Und natürlich ist jetzt diese zweite Regierung Trump sozusagen das Gegenteil von dem, was Bolton will. Aber interessant ist, dass dieser US-Falke, dieser, wie unsere Medien eigentlich schreiben müssen, rechtsextreme US-Falke, der möchte, ruft die Schweiz auf, der NATO beizutreten. Und dieser Ruf entsteht eben auch deshalb, weil unsere Schweiz, weil unsere Regierung, unsere Armee die falschen Signale aussendet. Weil unser Armeechef zum Beispiel sagt, wir müssen während des Kriegs Trainings mit NATO-Bodentruppen durchführen, das hat er gesagt, 2023, oder eine Viola Amherd, die diese NATO-Anbiederung auf allen Kanälen vorantreibt. Das ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. Damit ziehen uns diese Schlafwandler immer tiefer in die europäischen Konflikte hinein. Bürokratie kostet KMU 6 Milliarden Franken. Ja, wir brauchen einen Elon Musk, der auch bei uns den Bürokratieabbau betreiben wird, so er es denn schafft in den USA. Originelle Idee der Sonntagszeitung hier, die Nominierung des Multimilliardärs zum Anlass zu nehmen, um eine Art Job Description für einen schweizerischen Musk vorzunehmen. Krise in Deutschland, die Lage ist kritisch. Unternehmer würden sich offen zur AfD bekennen, erzählt Ex-Botschafter Thomas Bohrer. Ja, so offen nicht, aber tatsächlich in die Richtung geht's. Das ist Quatsch. Rösti kritisiert Autobahngegner. Der Bundesrat macht meines Erachtens einen Fehler. Er beschäftigt sich zu sehr, und das mache ich leider manchmal auch, aber ich bin Journalist, nicht Bundesrat. Bundesrat der SVP beschäftigt sich zu sehr mit den Argumenten der Gegner des Autobahnausbaus, womit er natürlich diese Argumente stärker macht. Er müsste viel mehr darüber reden, warum die Schweiz das braucht, und vor allem müsste er dafür sorgen, dass es hier auch eine richtige Werbekampagne gibt, beziehungsweise das müssten natürlich jene interessierten Kreise, nicht unbedingt der Bundesrat, aber das müssten jene interessierten Kreise tun, denen es eben ein wichtiges Anliegen ist, dass die Schweiz hier diesen Autobahnausbau betreibt. Dann noch eine letzte Meldung, auf die ich eingehen möchte, nur ganz kurz. Passen wir auf, Schweizer, mit Deutschland, mit der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist wirklich in einem ganz schwierigen Rang im Moment, und ich sehe das auch an der Entwicklung oder an der Abschaffung, könnte man sagen, der Demokratie. Es kommen ja jetzt immer mehr Hinweise heraus. Ich habe darüber gesprochen, ich habe die Interviews aufgeschaltet mit Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und das ist also eine Tatsache. Ich habe jetzt Zitate gelesen auf dem Portal Ach Gut, wo der Friedrich Merz, der CDU-Chef, zusammen mit der SPD vereinbart, dass künftig nur noch die Gesetzesanträge behandelt werden sollen im Bundestag, die quasi von diesem inoffiziellen Kartell vorher inoffiziell genehmigt werden. Also keine Anträge mehr der AfD, sondern nur noch das, was die SPD und die Union da in Hinterzimmern auskungen. Und das soll auf die Traktandenliste der parlamentarischen Debatten gesetzt werden. Ich zitiere wörtlich: Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Diese Verabredung möchte ich Ihnen ausdrücklich vorschlagen, mit denen da zustande kommt. Damit ist die AfD gemeint. Und das zeigt Ihnen einfach den autoritären Charakter dieses Politikers Friedrich Merz, den autoritären Charakter dieses Politkartells. Und das ist auch die Stimmung, die wir in der Europäischen Union auf Seiten des Establishments haben, auf Seiten Deutschlands. Da muss die Schweiz aufpassen, dass sie sich nicht durch eine eben institutionelle Anbindung noch näher an diesen zunehmend autoritären Politikstil anbinden lässt. Und das ist gefährlich, und das wird sich früher oder später auch gegen die Schweiz richten, denn die AfD ist ja eine Partei, die in Deutschland sich auch für die Einführung der direkten Demokratie einsetzt. Das sind brandgefährliche Tendenzen. Hier ist, würde ich meinen, ein stiller Staatsstreich gegen die Bundesverfassung in Deutschland, gegen das Grundgesetz im Gange, ein Missbrauch der Demokratie für oligarchische Zwecke. Aufgepasst, Schweizer, bleibt wachsam. Da sind Dinge im Gang in arglistiger Zeit, gegen die wir gewappnet sein müssen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Im Anschluss, ich werde selbstverständlich auf dieses Thema zurückkommen. Merci vielmal. Bis gerade.